Ja. Das brauche ich jetzt nicht auf Stereo um.
Nö.
Das muss so funktionieren. Unser Rechner wird lustig brummen. Wollen wir den vielleicht noch ausmachen? Oder ist es dein Notebook jetzt? Das ist wahrscheinlich am meisten der hier, ne?
Nein, ich glaube, der gar nicht so doll.
Naja, wir brauchen ihn ja nicht, ne?
Oh, ist der schön.
Ja, echt schön. Aber die Leute haben ja jetzt schon vermutet, dass du überhaupt auf Apple umgestiegen bist, ne?
Ich ja gar nicht.
Lag am Handy wahrscheinlich.
Ja.
An das du gegangen bist.
Das war ja nicht meins.
War gar nicht das.
Weil mein Handy tagt ja die Nummer mit an.
Da wäre die schöne Illusion ja im nicht. Eimer gewesen.
Deins ja nicht.
Meins ja nicht. Flugmodus. So.
Apropos Modus, kannst du mir mal die Mate rübergeben?
Aber unbedingt.
Danke.
Bitte schön.
Mhm.
Ich habe ja noch Kaffee.
Na, hier haben wir ausreichend Mate.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Studio mit Proberaum angeschlossen.
Ausgabe.
Was kommt nach K? L. 199L.
So ist es. Ohne Düdelü.
Genau, ohne Düdelü und ohne alle Faxen, denn wir sind nicht im Altbekannten, das habt ihr eben gehört, zwischen den Küchenstudio, sondern haben uns im Proberaum verabredet, um unsere Infrastruktur noch ein bisschen zu polieren.
Infrastrukturelle Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Aufnahmebedingungen in selbigem.
Genau.
Nämlich.
Wo wir jetzt schon so einen schönen Proberaum haben, das ist auch nicht ein Proberaum im klassischen Sinne, es ist eher...
Es ist schon Luxus.
Ist die Dosenfischer Stadtvilla 2.
Ja, es ist schon Luxus. Wir blicken in einen großen Raum, an dem ultramoderne Vorhänge für die bessere Akustik sorgen.
Und auch ganz professionell angebracht vor allem.
Ja, ja. Mhm. Und davor steht ein ebenso ultramodernes Boxensystem, also eine dicke Box unten. Und da draus wächst quasi in der Mitte eine dünne Box nach oben, so wie ein Baum.
Ja, es ist schon ziemlich abgefahren, was der Herr Stadtko besitzt.
Das ist schon irre, ja. Da steht hier noch so ein großes, so Karlsberg, nee, Karlsbro, so ein Riesending.
Ein Verstärker, der aber, wie wir lernen mussten, keine Röhre ist.
Aber der ganz schön röhren kann.
Fand ich auch ausreichend. Ich hatte jetzt auch keine Schwierigkeiten mit dem Ding.
Nee.
Ja, und dann haben wir hier noch so Abhörmonitore und so einen kleinen Rechner als Zentrale und unsere tolle Soundkarte. Das alles haben wir endlich mal zusammengestellt in einen Raum, zu dem wir alle Zugang haben.
Nämlich.
Und der nicht das Wohnzimmer von irgendjemandem ist oder
genau.
Die Küche oder so.
Wo nicht Frau Sandmann zum Beispiel reinkommt und sagt, also nicht, dass es ein Problem wäre, aber und sagt, oben steht einer vor der Tür, der will zu euch, der hat einen großen Koffer dabei.
Ja, wir haben ja schon Röhren gehört.
Da sind die Plattenverträge drin.
Apropos Plattenverträge, hast du gehört, dass das Pausenbrot jetzt einen riesen Plattenvertrag hat?
Ja.
Pausenbrot, müsst ihr wissen, ist die Schulband der Schule, an die unsere Kinder gegangen sind, beziehungsweise noch gehen.
Ja.
Und die kennen wir so als, was waren die, 8, 9 oder was? Ne?
Genau, also in der ersten Klasse haben die angefangen, genau.
Mhm. Und jetzt haben die plötzlich unter dem Label Neon Dogs, müsst ihr mal googeln, die heißen jetzt Neon Dogs und machen so super professionelle Musik in Richtung, was ist das?
Ja, Tokyo Hotel, ne? Das ist so
Stimmt,
Tokyo Hotel
ja,
2.0.
Genau. Mhm. Genau, viel Gitarre,
ja.
Viel Bass, bisschen Ärzte-Anlehnung und das Ganze aber mit Texten versehen, von denen alte Leute denken, junge Menschen würden solche Texte schreiben.
Ja. Genau. Na, da hat der Vater des einen ja auch sehr intensiv an der Karriere gearbeitet.
Ehrlich? Mhm. Gab's da? Ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Naja.
Ja, ja.
Kinder müssen ja manchmal verwirklichen, was
genau.
Die Eltern. Oh
ja,
Gott, unsere armen Kinder.
Ja, ja.
Mach doch mal einen vernünftigen Podcast, Hanna. Los jetzt.
Wie, ihr macht keinen Podcast?
Einen vernünftigen bitte.
Macht mal jetzt einen.
Ihr müsst besser sein als wir.
Genau. Also, wir haben euch doch gezeigt, wie das geht.
Das haben wir schon in den 2010ern gemacht.
Pass mal auf, ich zeig dir das mal. Mach es einfach nur nach. Und dann wird das schon was. Ja. Eieieiei.
Ja, ja.
Ja, und so sitzen wir hier und hangeln uns quasi durch die Themen. Der 1. April ist ja vorbei.
Wir haben mitgemacht.
Ja. Interessant fand ich übrigens, bei Google ist es ja so, da merkst du auch, dass bei Google die Produktteams quasi kleine Firmen sind. Da gab es ja zu jedem Produkt einen April-Scherz. Ob das YouTube, ob das Google Maps war, ob das Google Suche war, ob das Google AdWords war. Also rauf und runter konntest du irgendwie, Google hat an dem Tag gefühlt 50 April-Scherze gehabt. Google Mail wird blau, YouTube stellt jetzt ein und kürt das beste Videos. Auf Google Maps gab es die Schatzkarten-Ansicht und so weiter und so fort. Oh. Also am besten ist ja immer, am 1. April durchzuschlafen. Und am 2. wieder aufzuwachen und nichts davon mitbekommen zu haben.
Wobei ich fand jetzt schon den April-Scherz, an dem wir teilgenommen haben. Also er war natürlich kein guter April-Scherz, weil von vornherein klar war, so wie bei Caches of Steel im letzten Jahr, dass es nicht echt ist.
Ja.
Ne? Also das insofern eigentlich macht ja einen guten April-Scherz aus, dass es sein könnte. Mhm. Ich erinnere da, dein Ex-Arbeitgeber hat Mitte der 90er, Anfang der 90er ja mal, finde ich, einen der besten Scherze gemacht. Und zwar haben sie gesagt, dass mit dem Einigungsvertrag alle DDR-Ehen ungültig sind.
Ah ja.
Und da ging ja so ein Jubel durch Norddeutschland der einsamen Ehemänner. Das hat jedenfalls gut funktioniert.
Ja.
Den fand ich richtig gut, weil der hätte zu dem Zeitpunkt ja echt sein können.
Ja.
Und ein Privatradiosender, damals noch innovativ, hat die Meldung gebracht, alle Kaufverträge für Trabis, 15 Jahre im Voraus, gelten noch. Abnahmepflicht. Und es wäre ja auch ein Grund, hier die ostdeutsche Wirtschaft und so. Und die haben damals sogar Krause vors Mikro gekriegt. Der war noch Verkehrsminister.
Ja, da gab's schon gute Sachen. Also ich erinnere mich auch noch an so eine Geschichte. Wie war das? Achso, jetzt einer von denen, die noch liefen, war ja auch, dass man jetzt bei Verstößen als Radfahrer irgendwie deutlich mehr bezahlen muss. Also im Straßenverkehr. Mhm. Und bei Autos, die Parkstrafen quasi abhängig sind von der Dauer, die du dort falsch stehst.
Richtig, das hat ja die ARD gemacht, ne?
Das kann war,
glaube ich, der offizielle ARD-Scherz.
Ja.
Das ändert sich zum 1. April.
Ja. Und in Schwerin wurden von den lokalen Medien halt reichlich Späße aufgrund des desolaten Haushalts der Stadt natürlich auch gemacht. Wie das immer so ist. Nee, aber so in der Geocaching-Welt, das war schon, obwohl die Reaktion auf diese Tiny-Geschichte an einigen Stellen schon echt aggressiv waren,
ja?
Fand ich. So von wegen, ich hasse diese Dinger, ich will sie nicht haben, die Nanos sind schon ätzend.
Also spätestens die Szene, wo der Hachi macht, ist natürlich auch großartig.
Ja, ja, das ist
Huchen.
Ja.
Eingeatmet.
Ja.
Ja, nee, aber bei Reed hat einfach wieder videotechnisch echt alles gegeben.
Ja, das stimmt. Sehr schön gemacht.
Und sie haben ja die Cashers of Steel, Darstellerin vom letzten Jahr.
Ja.
Die ist ja einfach offenbar ihr Frontschwein hier, wie heißt denn das hier, ihre Rampensau.
Rampensau, genau.
Ne, die ist ja großartig.
Die war wieder cool. Nee,
unless das war schon schön. They are geocaching ants.
A leg of a bee. Du weißt, Running Gag jetzt.
Nein, ich habe Schiss gekriegt. Wir haben nämlich eine Mail gekriegt aus Seattle, nachdem wir das Video fertig gemacht haben. Und da meinten sie so, wir betrachten jetzt Leg of a Bee auf eine ganz andere Weise.
Ja.
Meine größte Angst war, dass Leg of a Bee entweder Drogenjargon ist oder eine Prostituierte meint. Man weiß es ja nicht. Also,
irgendeine Redewendung.
Ne, irgendeine Redewendung, die wir nicht durchschaut haben und womit wir uns komplett lächerlich gemacht haben.
Nein, das wird einfach im Headquarter gerade rauf und runter gesungen, wenn man den Mails auf selbigen trauen darf.
Ich glaube, das sind Amis. Ich glaube, die schreiben das jedem.
Das glaube ich auch. Apropos 1. April, vorher war ja auch noch ein bisschen was anderes. Unter anderem gab es ja an vielen Orten wieder mal einen Dönerstag. Nicht in Schwerin, soweit ich weiß.
Ja, wir konnten ja nicht. Wir haben mit Freddy Pepper gesessen.
Ja, richtig. Aber es gab unter anderem einen Dönerstag in Dresden, das war der 7. mittlerweile, und der ist, man höre und staune, also ein Dönerstag, der ist mega geworden. Der
hat 915 Locked Visits?
Ja.
Wow. Und davon nur Attends?
484 Attended. Ja, also Accounts, ne? Und das ist immer, also 484 Accounts, kannst du dir sicher sein, dass das mehr Leute natürlich sind.
Aber wo haben die Dönerbutze her, die das aushält?
In Dresden 804 Gäste waren da und Kathy, du erinnerst dich an Kathy?
Ja.
Hat geschrieben an Uwe vom Team Willi Max, Congratulations, I've upgraded it to Mega-Status. Tja, und da sind sie mega gewesen. Das muss ein ziemlich großer Dönerladen gewesen sein, wo die dort waren.
Oder die haben umschichtig gegessen, so wie es jetzt bei manchen Caches nötig ist, dass es einen Kalender gibt. Ne? Und
ja, also schon Wahnsinn. Das müssen wir uns nochmal bei Gelegenheit vom Team Willi Max erklären lassen, wie man das logistisch hinbekommt, wie vor allem der Dönermann das hinbekommt. Und was es dort als Döner Dankeschön gab.
Genau. Die haben alle mitgebracht.
Ja, genau. Also bei uns kannst du dich noch erinnern, hat er ja dann zum Schluss, weil er so glücklich war, damals hier so seine neuen Kreationen erstmal zum Testen rausgehauen und noch Flaschen Wein und hast du nicht gesehen. Und also da muss es dann schon ein bisschen mehr gegeben haben.
Andererseits ist, finde ich, jetzt angesichts dieser Zahl und dieses Dönerstag-Events dann auch irgendwie klar, dass man sich was einfallen lassen muss mit dem Megastatus, ne? Dass das eigentlich so nicht weitergehen kann.
Ja, also das ist also das Ding in größten. In Dresden ist, glaube ich, das größte Dönerstags-Event gewesen. Ich nehme mal an, dass es im Ausland nicht so verbreitet ist wie hier. Und kann man wahrscheinlich auch sagen, der größte Dönerstag weltweit. Aber du hast schon recht, ohne jetzt dem hier irgendwie abzusprechen, aber die Diskussion hatten wir schon öfter, dass in Deutschland halt bei Events relativ schnell dieser Status erreicht ist, ne? Weil einfach die Mengen zusammenkommen relativ schnell und dann auch, sag ich mal, kleiner gedachte Events plötzlich sehr groß werden. Also das ist halt immer abhängig viel von der Location und dem Anlass, also ne? Wie auch beim guten Cash ist die Location wichtig. Und da geht es dann, glaube ich, immer relativ schnell.
Ja, aber es ist eben, dadurch entsteht so eine Mega-Inflation. Also ist es jetzt, also entweder sie führen Giga ein, das wäre ein guter April-Scherz gewesen, weil ja. Das hätten alle gesagt, ja, natürlich, logisch, ja. Brauchen wir, ja. Müssen wir haben, als Abgrenzung. Mhm. Also irgendwas, was man dann wirklich, wo die Stange wirklich ganz hoch hängt. Mhm. Also weil dieses Spiel basiert ja immer zu auf irgendwelchen Sachen, die noch toller werden sollen oder so, ne? Und dann wäre ja vielleicht...
Ja, oder man muss die Latte für mega höher hängen dann, ne? Dass man sagt, irgendwie erst ab 1.000 oder 2.000, was aber vielleicht im Ausland dann wieder ein Problem ist. Also möglicherweise tatsächlich ein zusätzliches zum Mega, ne? Dass man einfach sagt, okay, Mega bleibt bei 500, hat dann in Deutschland nicht mehr die Relevanz, sondern man macht dann halt ab 5.000 Leute irgendwie Giga oder sowas.
Oder man findet einen schönen deutschen Begriff, wenn das nur ein deutsches Phänomen ist.
So aus dem Behördendeutsch vielleicht
etwas. Ja, sowas. Mir fällt bloß dummerweise gerade nichts ein.
Ja. Ja, Mensch, also Döner für alle, sage ich nur.
Döner für alle. Ich kann jetzt hier übrigens mein Pad zumachen, weil der hat nicht synchronisiert. Wir sind nämlich hier ja vergleichsweise offline, was gar nicht so sehr damit zu tun hat, dass wir nicht die Infrastruktur hätten, sondern die Infrastruktur wäre natürlich auf UMTS gebaut, was wiederum unser Aufnahmegerät nicht will. Mhm. Und das würde ja dann so ganz komisch rumflackern. Insofern haben wir da mal.
Wenn du mal die Tastatur von unserem Studiorechner.
Ja, Nanny, nochmal Studiorechner.
Ja. Wir haben unter anderem eine Mail bekommen vom sehr verehrten und sehr geehrten Herrn Stashlab, seines Zeichens Reviewer und seines Zeichens auch jemand, der die Project-Reihe vorantreibt. Wir erinnern uns sehr gerne an die Project-Events. Das erste für uns auch war das Project Game in Bremen. Denkwürdiger Tag.
In der Tat. Bisschen schade, dass es davon noch so viele Videos im Netz gibt.
Ja, also kann man gerne nach googeln. Nee, war ein tolles Event. Von dem Event haben wir relativ wenig mitgekriegt, weil, ne, Hose voll und so.
Ja.
Aber auch danach gab es ja noch ein paar sehr schöne Project-Events. Kann man an vielen Stellen auch nachlesen, nachhören. Jetzt geht es darum, diese Project-Reihe fortzusetzen. Es findet in jedem Jahr ein Project-Event
statt. Das wäre das vierte, ne? Das zweite war Ulm?
Das fünfte ist es.
Welches fehlt mir denn dann?
Fünfte.
Also.
Also das erste war Ulm, das zweite war Ulm. Das erste war Bremen, das zweite war Ulm, das dritte war Ulm, das vierte war Leipzig, das fünfte ist Koblenz und das sechste ist dann halt im nächsten Jahr.
Ach so, Tatsache.
Ja.
Waren beide Ulms Project.
Ja.
Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Genau. Und bei diesen Project-Events ist es ja immer so, dass es quasi ausgeschrieben wird. Man kann sich um diesen Project-Titel bewerben. Und mit dieser Bewerbung muss man sein Konzept, seine Vorstellungen, seine Ideen mit einreichen. Da wird dann das quasi Project Meta-Orga-Team dann zusammensitzen und beraten und das mit der besten, passendsten, ausgefallensten Idee, was Programm, Location und so weiter und so fort betrifft, wird dann diesen Titel bekommen. Und mit diesem Titel bekommt man natürlich nicht nur die Unterstützung der Project Meta-Orga, sondern auch von Anfang an das, was jedes andere Mega-Event erst später bekommt, nämlich irgendwann diesen Titel, Mega-Status, alles, was Groundspeak dafür raushaut und so weiter und so fort. Und jetzt geht es quasi darum, sich für das Project-Event 2014 zu bewerben. In diesem Jahr findet es ja in Koblenz statt, im Deutschen Eck. Da kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen was abgucken, wenn man mit dem Gedanken spielt. Und ansonsten einfach an Stashlab wenden. Der hat auch einen Blog, wo man das einreichen wo man ihn finden kann, wo man auch seine Ideen einreichen kann. Und dann einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Es gibt ein paar, sag ich mal, Hinweise, was man beachten sollte im Event-Konzept. Und auch da steht wieder ganz oben der Ort, also ne, wie bei einem guten Cache, auch hier der Event-Ort. Nichts bestimmt den Erfolg eines Events so maßgeblich wie eine interessante Location. Also ein Veranstaltungsort, der einfach passt für mehrere tausend Besucher, was Parkplätze, sanitäre Einrichtungen, Verpflegung, hast du nicht gesehen, betrifft, sollte auch, und das schon mal ein Hinweis, ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zum Beispiel in der Nähe geben. Mhm. Auch das ist häufig so ein Ding, wo man vielleicht als Veranstalter erst zum Schluss dran denkt oder nicht frühzeitig dran denkt. Es gibt Leute, die wollen mit dem Wohnmobil gerne kommen, es gibt Leute, die ziehen eine Jugendherberge vor, und es gibt aber auch Leute, die ein Fünf-Sterne-Hotel bevorzugen.
Echt? Kennst du welche?
Ja.
5 Sterne?
Na, 5 Sterne heißt ja nicht gleich 5.000 Euro die Nacht.
Nein, aber heißt schon um die 200 Euro
nicht aufwärts. Nicht unbedingt. Kommt immer auf die Jahreszeit drauf an. Also du kriegst auch im Herbst ein gutes 5-Sterne-Hotel an der Ostsee für 120 Euro. Also kein Thämchen.
Also macht Events in der Zeit, in der man billige Hotels kriegt.
Auch die Zeit ist natürlich ein wichtiges Thema. Also wenn überall Ferien sind, sind natürlich die Kosten drumherum relativ hoch, weil Übernachtungen dann auch sehr knapp sein werden und so weiter und so fort. Ein Thema, ein Motto sollte man mit seinem Event ja versuchen umzusetzen oder so ein Slogan oder eine Leitlinie oder ein Corporate Identity, ihr wisst schon. Das Team möchte natürlich vorgestellt werden in dieser Bewerbung. Und ein ganz wichtiger Punkt, wie wird das Ganze eigentlich finanziert? Also ne, es ist kostenfrei für die Teilnehmer, kostet es was. Das kostet es was, ist kein Ausschlusskriterium dafür, im Gegenteil. Aber es sollte natürlich irgendwie eine stabile Grundlage haben. Diese ganzen Geschichten tüdelt man mal zusammen, wendet sich vertrauensvoll an Herrn Stashlab und hart der Dinge, die da kommen.
Und schön wäre natürlich auch, wenn man einen passenden Namen schon hat. Mhm. Also Project ist ja gesetzt, dann, ne? Und auch nicht Projekt, sondern sie ist ja schon Project, ne?
Ja.
Project. Was passendes halt. Nicht irgendwie genau. So einen ganzen Satz hinten dran.
Ja.
Egg ist schon sehr, sehr cool.
Genau, Project Egg ist schon ganz cool. In Ulm war es etwas anders, da stand es ja quasi so auch, ich bin heute auf der Meta-Ebene, aber als Metatitel oben drüber, ne? Also es muss jetzt nicht im Namen stattfinden, aber es wäre natürlich schon irgendwie, also Project Egg ist phänomenal gut, aber es sollte natürlich irgendwie schon passen. Ja, das sind die Infos aus dem Hause Stashlab. www.stash-lab.de findet man das Blog, ansonsten Kontakt kann man natürlich auch über das Groundspeak geocaching.com Profil aufnehmen. Ein anderes Event wirft ja kräftige Schatten auf die Nordsee.
Wieso?
Weil ja doch ein paar Schiffe in Richtung Helgoland cruisen und auf diesen Schiffen ein paar hundert, wenn nicht sogar 1000 Kescher unterwegs sind. Also ich habe heute oder gestern, also in den letzten Tagen irgendwie, ich weiß nicht, 10, 15 Mails von Groundspeak mit dem Newsletter bekommen. Liegt einfach an der Anzahl der Accounts, die ich betreue.
Betreue ist auch hübsch.
Und da ist ja immer die Liste der upcoming Events und so weiter und so fort. Ja, und da taucht auch irgendwann auf hier das Helgoland von Herrn Schweigert. Und dann noch so ein anderes EDW Goes Helgoland und Winke Winke Teilnehmer Helgoland und Helgoland wir fahren hin und so weiter. Also ich weiß, ich kam bestimmt so auf 50
Events. Der Schweigert hat die Liste gespammt oder sowas.
Unglaublich, also gar nicht mal seine Events, sondern halt von anderen Leuten, die dort hinfahren oder das als Anlass nehmen. Das finde ich schon phänomenal, was sich da um diese Cruise quasi herum gebildet hat. Also es ist gar nicht mehr nur die Schiffstour, sondern es ist das Ganze drumherum. So ein bisschen inflationär. Ne? Aber offensichtlich ist es das wert. Sonst würden das die Leute nicht machen.
Und in Hamburg habe ich gesehen, gibt Püpsi Müpsi den Leuten. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, ohne zu lachen. In Hamburg gibt Püpsi Müpsi den Leuten die Möglichkeit, mit ihm einfach mal so ein bisschen auf der Elbe rumzuschippern und sich zu fühlen wie bei Helgoland.
Richtig, und zwar mit dem Linienschiff.
Ja,
mit
der Linie 63. Fahrschein HVV.
Genau. Einfach mit dem Fahrstein eine Stunde auf der Elbe und Co. rumfahren.
Und das fetzt.
Ja.
Hat mich der Herr NDR ja mal zu eingeladen. Das macht Spaß. Viel.
83 hat er dich so eingeladen.
Nein, der eingeladen hat er mich, indem er so eine Tageskarte gekauft hat und ich dann einfach frei mitfahren durfte.
Der hat's ja dicke, der
Herr. Ja, der hat's dicke.
Mann. Jetzt, wo er nicht mehr so viel casht. Nein, tolle Veranstaltung offensichtlich. Und das ruft natürlich auch immer so die sogenannten Gegen-Events auf den Plan. Und es wurde ja schon das Event von Püpsi Müpsi als ein solches gehandelt, ist es aber gar nicht.
Ach, Begleit-Event würde ich
natürlich
das nennen.
Ist es das. Nein, das finde ich zum Beispiel einfach nett.
Trag die Botschaft von Hell Geoland in die Welt.
Das ist richtig. Nein, finde ich einfach ziemlich beeindruckend, was da tatsächlich irgendwie drumherum entsteht, wie viele Schiffe da tatsächlich jetzt unterwegs sind, was für Menschenmassen plötzlich auf Helgeoland. Und Helgeoland ist bei mir so drin, dass ich neulich mit einem Kunden am Telefon irgendwie, ja und wie ist denn das hier, Helgoland gehört ja verwaltungstechnisch, ist ja nicht Schleswig-Holstein, sondern ist ja dann, ja.
England.
Mhm. Naja, fand ich schon beeindruckend, finde ich beeindruckend. Mhm. Tolle Sache. Ich habe heute noch was Spannendes hier gelesen, und zwar, dass jetzt ein Geocacher, ein Owner, doch nicht für einen Polizeieinsatz bezahlen muss. Die Polizei hat nämlich einen Tunnel inspiziert auf einer routinemäßigen Kontrolle.
Ja, ich glaube, es war nicht die Polizei, sondern es waren die Wasserwerke. Also
oder Wasser- so, und genau. Und die haben eine Dose gefunden, eine silbern angestrichene mit Drähten heraus und blinkenden LEDs und haben die Polizei gerufen. Die Polizei hat großräumig abgesperrt und hat dann die Bombe gesprengt, die gar keine war. Hat den Owner ausfindig gemacht und gesagt, so Freundchen, 4.000 Mark hat das Ganze gekostet. Nee, Euro sind wir ja schon.
Interessante Stundensätze hatten die aufgerufen. Die habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber pro Beamter, pro angefangene Stunde. Und dann hatten die irgendwie einen exorbitanten Satz.
Ja. Das sind Preise, die kannst du auf dem freien Markt nicht verlangen als Polizist. So als Hilfspolizist. 4.000 Euro kamen da dann zusammen und die haben gesagt, so, jetzt zahl mal. Und der hat aber gesagt, nee, zahle ich nicht, da lasse ich es mal drauf ankommen. Und siehe da, das Gericht hat jetzt in der, das Verwaltungsgericht, glaube ich, war das, genau, Verwaltungsgericht Freiburg, hat jetzt geurteilt, nee, muss er gar nicht zahlen, weil... das ist sehr, sehr intelligent auch formuliert. Hast du das mal gelesen?
Ja, in der Tat.
Er hätte es nicht vermuten müssen, dass es genau diese Kontrolle geben könnte. Mhm. Er hätte es vielleicht ahnen können oder so.
Das reicht aber nicht.
Genau, das reicht aber nicht. Also sehr, sehr spannend auch. Den Link packen wir euch mal in den Beitrag. Was jetzt kein Freifahrtschein sein soll, an jeder Brücke irgendwie eine blinkende Dose
zu deponieren. Ist kein Grundsatzurteil gewesen, sondern richtig. Einzelfallentscheidung.
Und es ist auch noch nicht durch, also die Polizei auf der anderen Seite, wer auch immer das dann ist, wahrscheinlich die Stadt Freiburg oder also hier Verwaltungseinheit Freiburg oder sowas, kann dagegen noch Berufung einlegen, aber das ist schon mal spannend. Wir haben uns schon mal mit so einem Urteil weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, oh, ist ja klar. Kann hier auch noch anders kommen, aber das ist erstmal in dieser Instanz das Urteil, der Owner muss dafür jetzt nicht bezahlen.
Halte ich auch für eine absolut plausible Begründung. Also wenn es jetzt, wenn du jetzt mit Drähten und blinkenden LEDs das an eine Brücke geschraubt hättest, sodass ein einziger Blick übers Geländer gereicht hätte, das Ding zu sehen, dann, glaube ich, wärst du dran gewesen. Mhm. Ne, weil du dann einfach vermuten musst, dass irgendwann mal jemand am Geländer steht. Mhm. Wenn du aber extra in so einen Schacht krabbelst. Ne, und ne, ich glaube, das, dann kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass andere als diejenigen, die mit dem Spiel vertraut sind, das Ding irgendwie finden. Und dann halte ich das auch für völlig gerechtfertigt. Ja. Interessant fand ich diesen zweiten Punkt. Es gab ja noch ein zweites Urteil in der Hinsicht. War ja gesammelt in diesem Rechtsanwaltsblock. Und zwar hat... eine Frau in einer wichtigen IT-Firma, glaube ich, war es, oder Hochtechnologiefirma, nennen wir es mal so im weitesten Sinne, hat ein arabisch anmutendes Schreiben bekommen mit Paket und hat dann bei der Botschaft sich erkundigt, ob wirklich dieses Paket an sie geschickt wurde von der Botschaft. Mhm. Und die sagte, nee, wir verschicken hier keine, nee, haben wir nicht. Sie also auch sofort Polizei, das ganze Programm. Und das war ein Kollege, der ihr auf möglichst originelle Form ihren Kuchenteller wiedergeben wollte.
Oh. Und der musste zahlen.
Nee, der musste auch nicht zahlen. Auch der hätte nicht erwarten können, dass die Frau so reagiert.
Aua,
so heftig.
Aua. Hm? Naja.
Wo wir gerade bei Unglaublichkeiten sind, ne? J849 hatte, ich muss es jetzt leider zusammenstückeln und ohne genaue Beispiele machen, weil das haben wir jetzt gerade hier nicht zur Verfügung. Der hat einen unglaublichen Vorfall gepostet. Wir sind uns ja mittlerweile irgendwie dann doch alle einig geworden, dass so Naturschutz und Dialog und so, das sind ja, ist ja fast schon wie Wende, ne? Zur Wende, wo alle Dialog geschrien haben.
Ja.
Ne? Das ist ja heute auch wieder so, alle schreien Dialog. Und wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass was Gutes ist. Jetzt gab es sinngemäß folgenden Vorfall. oder schmeißt ein paar interessante Dosen in den Wald, auch gleich ein paar mehr. Und Platz wird überrannt von Geocachern. Jäger meldet sich zu Wort, super sachlich im Listing, ganz freundlich, sagt, Kinder, so geht's nicht, läuft nicht, macht mal was anders. Owner sagt, kein Ding, wir verschärfen den Kalender ein wenig, nur noch 2 Starttermine am Tag und so. Ne? Also alles lief, der Jäger schreibt drunter, toll, vielen Dank, läuft ja hier wie geschnitten Brot.
Und nutzt auch selber den Kalender, um dort Zeiten zu blocken.
Genau, sagt dann auch, hier heute jagen wir und da könnt ihr nicht kommen. Ja. Also eigentlich läuft alles super.
Optimal.
Ja. Bis ein von der Kette gelassener Reviewer um die Ecke kommt und sozusagen so eine Grundsatz, so wirklich Fassungslosigkeit macht sich bei mir breit. Der hat gesagt, ja, aber die Listings, die sind ja jetzt nicht mehr so, wie ich sie freigegeben habe. Du hast dran rummanipuliert und entweder du stellst sie jetzt wieder im Originalzustand her oder ich archiviere die alle.
Ja, und hat sogar, glaube ich, auch einen archiviert, oder?
Ich glaube dann auch so stellvertretend irgendwie.
Genau.
Also so. Da hat J849 echt wieder eine irre Geschichte ausgegraben.
Ja.
Manno.
Ja, also da hätte ich mir so ein bisschen mehr Feingefühl auch gewünscht, dass man sagt, okay, also klar, es hat sich was verändert zum Grundsätzlichen, weil jetzt dieser Kalender eingeführt wurde, aber...
Ist das nicht was Gutes?
An der Stelle, glaube ich, hätte es geholfen, den kompletten Thread zu lesen zu sehen, es hat sich deswegen geändert, weil beide Seiten gerade sehr gut miteinander reden, um daraus etwas zu machen, was auch funktioniert. Und dann hätte man mit, ich glaube, nicht mal im halben Auge zudrücken, einfach gesagt, okay, funktioniert so, sehr schön, dass ihr das klären konntet. Frohes Jagen, wie es so schön heißt. Aber
also das Einzige ist, ich bin ehrlich gesagt so ein ganz bisschen Hoffnung, dass es irgendeinen total guten Grund für den Reviewer gab.
Den habe ich aber noch nicht rausgekriegt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, gab es auch noch keine Kommentare zu dem Beitrag bei JR849. Beitragslink bekommt ihr im Blog. Wenn sich an der Situation nochmal was ändert, reichen wir es vielleicht im Beitrag nach. Ansonsten lest ihr bei JR849 das Ganze nach. Wir hoffen sehr, dass sich dort jemand wieder einkriegt.
Ja. Oder wirklich es einen ganz anderen, total guten Grund gibt. Ja. Das haben wir noch nicht. Aber wie gesagt, bis jetzt hat sich das so noch nicht... Also, und ich meine, bis jetzt musste ja JR849 auch so viel nicht dementieren. Ne? Also eigentlich, er gilt uns ja mittlerweile als zuverlässige Quelle.
Ne? Ja. Gut informiert.
Gut informierte Quelle.
Mhm. Wir haben auf Facebook vor einiger Zeit schon eine Nachricht bekommen, die wir so erstmal nicht glauben konnten und nachgefragt haben. Und jetzt haben wir die Erklärung dazu bekommen und das wollen wir euch einmal so ein bisschen erzählen. Post hat uns zugeschickt Lilly Morrison. Heißt eigentlich Thomas und heißt beim Cachen eigentlich Lilly64. Und der hat uns geschrieben... Ich fahre ab Juli für 1,5 Jahre zum Cachen mit dem Rad durch Südamerika.
Hä?
So, ich habe aufs Datum geguckt. Nein, es war März. Habe aber gefragt, ob er uns auf den Arm nehmen will. Das wollte er nicht. Und ich lese mal vor. Ich cache seit vielen Jahren nicht nur im Raum Berlin, sondern auch auf meinen Radreisen. Jetzt habe ich mir 1,5 Jahre unbezahlten Urlaub genommen und will durch Südamerika fahren. Dabei natürlich so viele Dosen wie möglich einsammeln. Los geht es bei GC17JK2 und Ziel ist nach rund 10.000 Kilometern erstmal GC3DRDW. Links gibt es den Beitrag. Der Cache heißt The End of the World. Dort entscheide ich dann über den weiteren Weg. Auf seiner Webseite reisen-mit-und-ohne-rad, also reisen mit und ohne Rad, durchgebindestricht, oder bei Facebook wird er darüber informieren. Kann man sich angucken. Unglaublich, oder?
Allerdings.
10.000 Kilometer mit dem Rad durch Südamerika.
1,5 Jahre unbezahlten Urlaub.
Ja, du, also, ne?
Ja, muss man halt vorher ein bisschen was beiseite
legen. Bei Herrn nehmen, NDR, ne? Gibt es eine HVV-Tageskarte.
Ja, so ein bisschen wie Google Glasses und unsere Uhr, ne? Die Apple-Uhr.
Ja. Naja, aber das ist doch abgefahren. Also
das
im wahrsten
toll.
Sinne. Ne?
Das ist echt toll.
Das finde ich auch. Nur cashen. Also, Nach letzter Woche, nach Freddy Pepper, dachte ich ja, es gibt nichts Geileres als mit so einem alten Auto durch die Wüste. Aber
also für mich wäre das Auto auch besser geeignet, aber das ist schon...
Aber 10.000 Kilometer, das ist schon heftig, oder?
Mhm.
Das ist übrigens der uns mal über den FTF in Tadschikistan, also das, was sein FTF war, in Tadschikistan geschrieben hatte.
Mhm. Also ein richtiger Weltenbummler.
Ja, das kann man so sagen. Nicht schlecht. Also wer diese hochspannende Tour verfolgen möchte, reisen mit und ohne Rad.de durchgebindestricht, Da geht es mit Sicherheit dann ab Juli.
Mitte des Jahres. Mitte des Jahres gibt es da.
Juli. Ein paar Informationen. Also kleine Buchstaben auf noch kleinerem Bildschirm in Facebook ist, geht nicht.
Kannst du mal Evernote aufmachen?
Ja.
Weil ich. Ach, das ist bei dir Evernote?
Ja, das ist bei mir Evernote.
Und wieso sieht das aus wie ein Mailprogramm?
Na, weil ich diese Ansicht gewählt habe.
Ach, das ist eine Ansichtsfrage. Das kann
das ist eine Ansichtssache. Ja. Genau, das ist Ansichtssache.
Ach, das kann ich einstellen, weil es ja sieht viel komfortabler aus als das, was ich da mache.
Ja, ich finde das so. Also ich bin auch eher, also bei dir weiß ich, sieht das aus wie kleine Notizzettelchen. Du bist ja auch eher so der Verspielte, der Mac-User. Ich bin eher so der Strukturierte und ja.
Und kannst du da auch meinen Post zu GC-Treffpunkt sehen?
Nee.
Warum
weil
nicht?
Der kam dann wahrscheinlich erst später, nachdem ich schon abgestöpselt hatte.
Ach, verdammt.
Ja, aber GC-Treffpunkt, lass doch mal orakeln. Was könnte sich dahinter verbergen?
Also ich weiß, dass für GC-Treffpunkt der Herr Peirichter zuständig ist. Mit dem habe ich nämlich geskypt nach unserem Podcast letzte Woche. Und da hat er mir ans Herz gelegt, ich soll unbedingt GC-Treffpunkt erwähnen, als Forum für die Region um Koblenz. Nicht nur Forum, auch Blog. Und rund ums Mega-Event wohl auch so etwas wie ein Podcast, der sich speziell mit den Themen des Events beschäftigt.
Ah, okay.
Das soll also wenige Wochen vor Event starten und dann soll es sich wohl vornehmlich um das Event drehen. Also der erste Podcast wird wohl auch bald erscheinen.
Ich habe mal schon auf die Seite geguckt, da ging es um das Thema Unterkünfte zum Beispiel schon. Wo gibt es noch Möglichkeiten, was zu buchen? Also wer jetzt noch was sucht, der ist echt schon spät dran. Ne?
Wir haben übrigens auch noch keine Hotels.
Wer noch eine Wohnung hat, die er uns zur Verfügung stellen möchte, podcast@dosenfischer.de.
Also Altbau, 360 hohe Decken und ein bisschen Stuck wäre nett.
Ja, genau.
Und Erdgeschoss, damit wir nicht so weit tragen müssen.
Und schallisolierten Keller, damit wir noch proben können. Ach du Schande. Gut.
Also nein, Gregor ist dran. Wir müssen uns da keine Sorgen machen, wirklich. Aber es gibt eben in dem Hin und Her der verschiedenen Möglichkeiten keine klare Aussage.
Okay. Also GC-Treffpunkt für alles um das Project Egg. Sicherlich hilfreiche Dinge, die dort passieren werden. Wenn ihr also Unterstützung und Hilfe braucht, könnt ihr da mal gucken. Vielleicht findet ihr was. Wenn ihr Unterstützung und Hilfe geben könnt, könnt ihr dort ebenso gucken. Denn das lebt ja vom Miteinander.
Ach. Hast du das schön gesagt?
Ja, ne?
Ach, du solltest so PR-Fuzzi werden.
Nee.
So einer, der macht, dass Nivea immer zu einer Zeitung steht oder so.
Das reicht ja, wenn einer von uns.
Hey, Moment mal.
Ja. Oh, warte mal, mein Telefon klingelt.
Wieso?
Warte mal, ja. Ich geh mal ran. Ja. Hallo, Fischer? Ja. Ja, da gebe ich mal weiter. Moment. Das ist irgendwie irgendwas mit Polizei.
Bitte?
Ja.
Ja. Nee, das sind wir, das ist schon klar. Aber was haben Sie denn mit der Nummerierung zu schaffen? Jetzt erzählen Sie mir nicht, es gibt irgendwie eine offizielle Behörde, die für die Nummerierung von Podcasts zuständig ist. Hören Sie mal zu. Verkackeiern kann ich mir alleine.
Lich auf, wenn der blöd kommt.
Nee, warte mal. Also. Ja, okay, schönen Dank. Ist okay. Ja, natürlich. Tschüss.
Hä?
Also das war jetzt echt... Das war die Podcast-Polizei. Also so hat er sich nicht genannt. Der hatte natürlich einen ganz anderen Namen. Irgendwie, ne, hier, keine Ahnung, Behörde zur... Und dann, wir sind ja eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Sinne.
Ja.
Ne, wir sind also sowas wie ein Multiplikat. Also wir sind sowas wie das ZDF quasi. Oder die ARD. Dem sind wir gleichgestellt. Das war... und insofern gibt es eine Überwachungsbehörde für.
Ja.
Und die haben gesagt, dass ihre Datenbanken, die uns überwachen und erfassen, mit der Nummerierung nicht klarkommen. Und sie hätten uns wohl auch schon mehrfach angeschrieben. Vielleicht müssen wir mal einen Spam-Ordner gucken.
Boah,
die haben uns wohl auch schon mehrfach angeschrieben, dass wir das abstellen. Und weil das gar nicht ging, haben sie jetzt angerufen.
Okay. Und
ja, jetzt müssen wir uns einfach überlegen. Wollen wir jetzt Ärger oder wollen wir einfach...
Das hat mir auch noch gefehlt hier. Ja.
Also wenn wir Ärger wollen, dann lassen wir den jetzt einfach mit K stehen. Ansonsten ist es ja auch irgendwie ein leichtes zu sagen, das ist jetzt Folge 200 und abwischen.
Ja, 200 und fertig. Auf so eine Deppen habe ich keine Lust. Wie, ARD oder ZDF?
Auf welchem, ja, sinngemäß. Ja, das ist ja,
auf welchem lief Tutti Frutti?
Das war RTL, glaube ich.
Dann will ich nicht ARD und ZDF sein.
Nee, es ist Telemediengesetz hier, du weißt. Da gab es ja diese Novelle.
Ja.
Ne? Und seitdem,
ja, ich weiß,
ist das hier kein Spaß mehr. Also wir können eigentlich froh sein, dass wir unsere Skripte nicht vorher wo einreichen müssen.
Ja.
Skripte?
Herzlichen Dank. Ja, welche Skripte? Ja, hier, also ist ja alles voll hier. Das ist ja, ne? Die heutigen also Skripte.
Wir arbeiten mit Prompter aus.
Genau. Wir haben hier so einen Prompter mit so einem Obst. Ja, also 200 lief.
Also jetzt wisst ihr auf alle Fälle, warum wir am Anfang sagen 199 L und jetzt dann doch 200. Ja. War schön, dass ihr uns so lange zugehört habt.
Genau.
Wir gehen mal wieder zu unseren Familien heim, aus dem Proberaum weg.
Oder wir basteln hier noch ein bisschen rum, je nachdem wie uns ist.
Das entscheiden wir, sobald das Mikrofon aus ist. Wie gesagt, schönen Dank. Ach nee, halt!
Ja, wir haben...
Vergesst das alles. Zurück.
Es gibt noch was.
Und zwar haben wir ja
Eine Verlosung.
Und zwar haben wir ja letztes Mal vollmundig gesagt, dass auch wenn beim Project Egg schon fast alles ausgebucht ist, wir hier noch 10 Karten für die Bunkerführung gebunkert haben.
Bunkertour.
Ja, und zwar für die... Ah, oh, Gregor hat mich vorhin gestern angerufen. Es ist nur ein Termin. Es ist nur der Vormittagstermin, soweit ich weiß.
Und die genauen Daten findet ihr im Beitrag.
Genau. Aber jedenfalls haben wir 10 Karten. Und jetzt würden wir davon 3 in Paaren.
Ja.
Dann sind 6 weg.
Ja.
Und 4 einzeln.
Ja, weil es ja auch Leute gibt, die einzeln,
also
die gar nicht.
3 mal 2 und 4 mal eine.
4 sind 10. Läuft.
Die würden wir raushauen. Und zwar.
Ich hatte übrigens vorgeschlagen 6 mal 2 und die anderen 4 einzeln.
Da hätten wir dann nochmal kurz den Project Eckern verhandeln müssen.
Ja, also 3 mal 2 und 4 einzeln.
Genau, die haben wir jedenfalls. Und es ist aber nur dieser eine Vormittag, da müsst ihr. Das geht, ist kein anderer. Nur da war noch Luft, dass wir die 10 Karten ergattern konnten. Und wir würden gerne von euch wissen, was euer schönstes Lost Place-Erlebnis war.
Ja.
Lost Place und Bunker. Jetzt, wo das bald alles nicht mehr ist, sollten wir wenigstens die Geschichten dazu sammeln. Ihr könnt dazu beitragen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@dosenfischer.de.
Und dafür habt ihr wie lange Zeit?
Nicht zwei so lange.
Zwei Wochen?
Zwei Wochen. Ihr müsst ja ein bisschen was schreiben. Nein, also wir belohnen nicht Länge, sondern rein subjektiv. Wenn jemand schön, so einen super knackigen Satz, genau,
Schönheit.
Oder ein Poem, ein Vierzeiler.
Genau, oder ein schönes Foto mit einer passenden Bildunterschrift.
Ja, aber die muss dann schon sein. Also nur Foto gilt nicht.
Nur Foto gilt nicht. Foto mit Foto-Bildunterschrift.
Ja, knackig.
Genau, und die muss echt sitzen.
Also. Ja, und wir erlauben uns blanke Subjektivität in der Auswahl.
Genau.
Nur auf die Namen gucken wir nicht.
Wir sind hier Freizeitjournalisten, also Obacht, Leute.
Ja, also immer her mit euren Lost Place-Geschichten. Warum sollte man sich Bunker angucken? Was war das Schönste, was ihr beim Bunker angucken erlebt habt, ist die Frage, die wir euch stellen.
Richtig. So.
Jetzt aber.
Jetzt aber sagen wir für heute auf zu den Familien und tschüss.
Und die Nummer 200 ist Geschichte.
Juhu.